Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV
Meine Frau!
Wow, eine Menge Dynamik und Euphorie trotz dieses nervigen 1:1 in Wiesbaden, über das wir natürlich sprechen werden. Wir haben alle einen riesen Hals. Der Hals füllt, unsere Hälse füllen das Studio hier aus, aber da sprechen wir erst gleich drüber nach einem kleinen Werbeblock. Ja, wie zeigt man, dass man ein richtiger HSV-Fan ist? Na klar, vielleicht durch ein Trikot, durch einen Schal oder durch die Wahl eures Kontos. Geht mal auf www.comdirect.de/HSV-meine-Frau. Da gibt's nämlich für euch das HSV-Fankonto der Comdirect mit ein paar besonderen Vorteilen.
Unter anderem bekommt ihr freien Eintritt für die U21-Spiele beim HSV, die Nachwuchsmannschaft. Aktuell die U21 wieder groß in Form, 3 Siege an Unentschieden. Stark. Und ab und an sind natürlich auch immer mal wieder Profispieler dabei.
Also, im Moment, ne?
Es lohnt sich also, schaut vorbei, for free.
Das Konto ist direkt an die sportliche Leistung des HSV geknüpft. Für jeden Sieg gibt es 1 Euro. Auswärts bekommt ihr im Moment nicht so viel davon, vielleicht auch in den nächsten 4 Auswärtsspielen auch
nicht. Wiesbaden schuldet uns Geld, kann man eigentlich
auf jeden
sagen.
Fall, ja. Definitiv. Regensburg auch, aber wenn ihr im Volkspark zu Gast seid, wisst ihr, dort klingelt es auf jeden Fall in der Kasse, für jeden Heimsieg 1 Euro sicher.
Außerdem bekommt ihr im Shop ab und zu mal ein paar günstige Angebote, da könnt ihr euch immer wieder selbst belohnen und gerade jetzt vor Weihnachten nochmal das ein oder andere geile Geschenk schießen.
Habe ich gerade gemacht, Geburtstagsgeschenk, die HSV-Schweißbänder, sehen sensationell aus und weil ich neidisch war auf das Geburtstagskind, habe ich sie mir auch noch selbst geholt.
Cool. Ein Klassiker.
www.comdirect.de/HSV-meine-Frau. Schaut vorbei und holt euch euer HSV-Fankonto.
Jetzt kommt echt die Abrechnung. Ja, ja. Ich glaube, es wird die most hated Folge aller Zeiten.
Ja, das wird wirklich so. Jetzt geht's los. Wir sprechen über das 1:1 des HSV in Wiesbaden. Und ich war noch kurz davor zu schreiben in unserer WhatsApp-Gruppe, es gibt keine beschissenen Siege, aber ich war kurz davor zu schreiben, das ist der beschissenste Sieg, den ich jemals gesehen habe, weil mir dieses Spiel so dermaßen auf den Sack ging, vor dem 1:1 schon. Fahrlässig mit den Chancen umgegangen, gedaddelt, dann auch auf so einem Bezirksligaplatz mit Bauzaun auf der gegenüberliegenden Seite von der Tribüne. Also da hat mich alles genervt an diesem Spiel. Und das 1:1 in der Nachspielzeit war dann natürlich durch Törles Knöll, Ex-HSVer, war dann natürlich wirklich die negative Krönung. Jetzt muss man nur aufpassen, dass wir nicht alles schlecht reden. Immer noch 25 Punkte und alles okay. Aber trotzdem jetzt mal sachlich, was ist alles schiefgelaufen bei diesem Spiel?
Um es mal ganz kurz, nur ganz grob nochmal zusammenzufassen, finde ich, am Anfang schlecht gespielt, nicht garstig, nicht griffig genug gewesen. Die Einstellung hat so ein bisschen gefehlt, war so ein Schlendrian drin. Dann zweite Halbzeit.
Ja,
dann gibt's das Wort nicht, oder?
Nee, ich glaube Schlendrian und Schludern. Das Schludrian.
Schludrian fein.
Ja, dann in der zweiten Halbzeit die Chance nicht genutzt. Und dann hinten raus die Bude kassiert und es hätte nicht sein müssen. Wir hatten genug Chancen, um das Spiel auch zu gewinnen. Also daran lag es jetzt nicht unbedingt, aber es ist unterm Strich natürlich zu wenig, wie du schon gesagt hast. Rote Karte gegen Wien Wiesbaden, letzter in der Tabelle. Und wenn wir jetzt mal detaillierter in die Analyse einsteigen, dann glaube ich, es liegt einerseits an dem Willen, also man hat so die letzte Garstigkeit hat gefehlt, dann auch an den einzelnen Performances der Spieler, zum Beispiel so ein Adrian Fein hat nicht den stärksten Tag erwischt.
Rick van Drongelen auch nicht.
Rick van Drongelen, aber schon leider mehrfach hintereinander jetzt nicht, also der befindet sich meines Erachtens in seinem Formtief. Vorne hast du die Dinger dann halt nicht gemacht, ne? Und dann kommt noch zum Oberdruss beim Unentschieden, will Hacking dann Letschert.
Du bist richtig in Rage,
will Hacking dann Letschert einwechseln und der hatte irgendwie Nackenprobleme oder sowas, habe ich gehört. Der konnte nicht reingehen, was ich auch nicht verstanden habe. Und dann musste halt Jonas David rein, der dann halt in seinem gefühlten Debütspiel.
2 Ballkontakte, 2-mal Scheiße gebaut. Genau. Erstmal klärte zur Ecke und was völlig unnötig war. Und ist dann auch noch der Spieler, das habe ich erst in den Highlights gesehen.
Den Ball zu Knöllköpfen, ne?
Der den Ball da nicht sauber klärt. Ja. Also hat auch gerade bei Instagram gepostet. Deswegen, wir fangen jetzt mal.
Ja, gut.
Müssen leider mit Jonas David anfangen. Ist nicht unser Job, junge Spieler zu schützen. Darum geht's auch gar nicht. Ich will gar nicht draufhauen. Aber der Fehler liegt bei Dieter Hecking. Du kannst nicht in so einem wichtigen Spiel, wie jedes Ligaspiel, bei 1-0-Führung einen Jonas David zu seinem ersten Saisoneinsatz verhelfen wollen, so aus, keine Ahnung, vielleicht hat er sich auch verdient, aber es ist einfach die falsche Situation. Der Junge kann da nur verlieren, hat auch bei Instagram gepostet, a lot to learn oder so, und da sage ich nur Halleluja, allerdings, echt wirklich eine Menge zu lernen, also so so nervös und so viel falsch machen kann man eigentlich gar nicht. Das ist dann wirklich ein schwaches Nervenkostüm. Aber Dieter Hecking schmeißt ihn eben da in das kalte Wasser. Und dann bei 2-0, 3-0 alles okay. Aber wenn es das eben nicht hergibt, das Spiel, dann soll der auch bitte auf der Bank bleiben.
Ich finde auch, es wurden dort falsche Reize gesetzt. Man hat gesehen, wie wir schon gesagt haben, es hat sich Mitte der zweiten Halbzeit einen Schlendrian eingestellt. Man hat die Chance nicht mehr konsequent zu Ende gespielt. Da habe ich schon ins Tablet gebissen, weil es mich wirklich aufgeregt hat, dass da wirklich Bälle leichtfertig verschludert wurden und auch nicht mal nachgegangen wurden. Man hat sich die Angriffe mehr oder weniger abgeschenkt.
Also ja, es gab zwei, also bei mir fallen jetzt zwei super Chancen ein, wenn wir auf die zweite Halbzeit gucken. Einmal
die auf jeden Fall, Entschuldigung, aber die hatten ja viel mehr die Überzahlsituation sauberer ausspielen können.
Genau, das meine ich. Aber dann ne, wir machen jetzt alles auf einmal, ja, das war scheiße. Also wir müssen es ja einmal kurz aufarbeiten. Mir fällt ein Kinzombi, dieser zweite Ball, den er da rüber...
Genau, in seiner 83. Minute.
Wo jeder Trainer dir sagen wird, Oberkörper vor, genau, flach und hart.
Damit er nicht in Rückenlage und dann nach oben geht.
In eine Ecke und genau das Gegenteil passiert. Also genau. Er macht zwar das 1-0, aber das ist trotzdem schlecht. Und bei Bakary Jatta, der alleine aufs Tor zuläuft, muss man natürlich auch lobend erwähnen, dass er einige gute spielerische Aktionen hatte im ganzen Spiel. So auch viele so Passstaffetten, die Pässe werden wirklich immer besser. Ab und zu auch Skischuhe an, ja, aber auch in dem Fall Ballannahme super. Nimmt ihn ja Volley runter, sich direkt in Lauf, also alles richtig gemacht, aber der Abschluss einfach dann auch zu uncool.
Genau.
Musst du einmal den Kopf hochnehmen oder der ist ja nun wirklich schnell, dann den Torwart umkurven oder so, aber das ist doch
einfach. Also in dem Moment, wo er geschossen hat, dann war das Tor auch schon wirklich virtuell zu klein, um dann noch irgendwie sich eine Ecke auszugucken.
Aber trotzdem, du sagst, ne, die Überzahlsituation unsauber ausgespielt, auch schlechte Körpersprache.
Genau. Ja, also man hatte wirklich sich damit dann auch zufrieden gegeben, weil man sich auch wohl in einer Bequemlichkeit befunden hat. 10 Mann, Wien, Wiesbaden, Tabellenletzter, da schaukeln wir nach Hause. Und dann ist es auch ein falscher Reiz, den Hecking da setzt, einen Abwehrspieler einzuwechseln, dann würde ich wirklich mal so einen Bobby Wood, der wirklich noch keine Chance bekommen hat dieses Jahr, einfach mal reinschmeißen. Vielleicht bringt er in den letzten 10 Minuten noch so einen Impuls, dass er einen Angriff, einen Abschuss mal wirklich sauber aufs Tor bringt, der dann vielleicht zum 2-0 führt. Aber einfach mal so einen Impuls setzen, dass wir nicht den Gegner stark machen, sondern einfach auf unsere eigenen Stärken vertrauen, dass wir wirklich auch das Ding dann endlich mal sauber zu Ende spielen.
Wenn du vorne den Ball hast, dann kriegst du hinten auch kein Tor, ne?
Dann habe ich mir heute mal durchgelesen, der HSV ist unter den Top 6 Mannschaften der Verein mit den wenigsten Stürmertoren. Also mit den schwächsten Stürmerabschlüssen, hinter sich auch nur 4 Tore jetzt in 12 Spielen, glaube ich. Hanik kam jetzt im Laufe der Hinrunde erst dazu. Jatta, glaube ich, auch jetzt nur ein Saisontor. Und Narei war jetzt für mich auch wieder mehr oder weniger ein Ausfall. Ich glaube, da war ja rechts hinten, da war gar nicht rechts vorne, ne?
Ja.
Also,
aber war trotzdem Ausfall.
Ja. Und das sind halt so Geschichten, die ziehen sich schon durch die bisherige Hinrunde, dass der Sturm nicht in dem Maße knipst, wie er das eigentlich auch dann mal tun sollte für einen Tabellenersten.
Ja, okay.
Hinterseher, Mittelfeldtoren.
Hinterseher hatte ja auch diese eine Chance nach einem ganz guten Freischuss. Schöner Freischuss-Trick, das hat der Reporter ja auch nochmal...
Damit ging es bei mir schon los. 13:30.
Da sprechen wir eventuell nochmal später drüber. Jörg Dahlmann, der Reporter, der hat uns auch genervt, aber wir bleiben jetzt kurz beim HSV. Also positiv, man muss ja auch ein paar positive Sachen sagen, irgendwie bei den Standards sich was überlegt. Ne? Also einmal dieser aus dem Halbfeld, einer legt den Ball nochmal hin, damit das Timing bei den Abwehrspielern nicht stimmt und zack, siehst du, einmal was überlegt. Hinterseher kommt frei zum Abschluss nach einem schönen Kittel bei, macht das auch dann gut und dann auch gut gehalten. Aber das war schon eine frühe Möglichkeit, um eine 1-0 Führung zu gehen. Bei den Ecken hatten sie sich auch irgendwas überlegt, dass sie den Torwart zustellen. Also das ist ja schon mal positiv, sie scheinen den Podcast gehört zu haben und mehr Gefährlichkeit bei Standards ausstrahlen zu wollen. So, ne? Aber mehr war irgendwie auch nicht möglich.
Wir müssen aber auch sagen, wirklich, die Ecken sind nach wie vor relativ ungefährlich. Die HSV hat jetzt 78 Ecken, das sind die drittmeisten in der zweiten Liga und hat daraus jetzt 2 Tore geschossen bisher. Also ungefährlicher geht's nicht.
Ungefährlich vorne und unglaublich gefährlich hinten.
Grausam.
Von den 11 Gegentoren, glaube ich, 5 nach Ecken gekriegt.
Genau.
Ja, also mein Gott, ich weiß gar nicht, wie man da gegen vorgehen kann, aber das...
sehr anfällig bei hohen Bällen, ja.
Jetzt haben wir, ich glaube, das ist jetzt auch in den Köpfen der Spieler, dass du jetzt bei hohen Bällen immer ein bisschen zitterst. Und das, ja, hat, das hat man eben am Ende auch gemerkt. Gato, hättest du auch jetzt so gespielt mit, wir halten das 1-0 und dann kommen so Jonas David und so. Also hättest du es auch so gewechselt oder...
Nee, ich hätte Jonas David tatsächlich auch nicht eingewechselt. Aber ich habe gehört in den Medien, dass das Letschert halt irgendwie Nackenprobleme, warum auch immer, hatte. Ich meine, verstehe nicht, warum er dann auf der Bank sitzt.
Das heißt, er sollte eigentlich genau eingewechselt werden und ja, hat dann signalisiert, nee.
Ja, geht nicht, Nacken. Und dann, gut, okay, Jonas David, dann hätte ich aber trotzdem halt...
Du bist ja nicht gezwungen zu wechseln, ne?
Genau.
Davon abgesehen.
Ja, also ich hätte es dann einfach so gelassen, ja, so. Oder hätte dann Everton eingewechselt und den... entweder vorne hingestellt und gesagt, komm, nur bei den Ecken, hinten drin, dann kannst du nichts schief machen. So, der ist da vielleicht auch Debüt und aufgeregt, obwohl er ein bisschen älter ist. Aber das wäre vielleicht ein bisschen die bessere Wahl gewesen. Ja, es ist insgesamt, finde ich, einfach scheiße gelaufen. Und ich finde, man erkennt so ein Muster, wenn man jetzt gegen Mannschaften spielt, die körperlich stark sind, die bei Standards stark sind. Da haben wir Probleme.
Bei jedem Eckball, jetzt als Fan, ja, ist es doch so, da... Scheißt du dir in die Hose.
So ein bisschen irgendwie, wir sind so die körperliche, unterlegene Mannschaft. Und jetzt ist so ein, ja, wie soll ich sagen, halt dieser Schlendrian spielt sich so ein. So am Anfang haben wir halt, Dieter Hecking ist neu, neue Saison, irgendwie juhu, alle kämpfen ihre Stammplätze. Und jetzt hat sich das so ein bisschen so eingegroovt und die letzten 5% fehlen. Man will sich irgendwie vielleicht so in die Winterpause retten. Und da muss der Trainer halt auch irgendwie neue Reize setzen. Das ist verdammt schwer, aber das ist halt jetzt sein Job. Und da musst du alle wachrütteln.
Ich bin tatsächlich genau bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt gerade diese Hacking-Euphorie, von der er ja selbst auch profitiert, nicht nur abgeflaut ist, sondern komplett eigentlich jetzt auf dem Tiefpunkt ist. Und die Frage ist, wie setzt man jetzt neue Reize, Kai?
Ich glaube, dass ich kann da nur zustimmen. Ich fühle mich gerade wie so ein Fan am Zaun nach so einem Spiel, der dann nochmal den Spielern sprechen will. Also es ist wirklich absolut vernichtend gerade, weil ich muss echt aufpassen, irgendwie halbwegs sachlich noch zu bleiben, weil ich schätze Hacking sehr, aber das war jetzt, wie du schon sagst, für mich, ey, das ist doch... Der Typ hat um den UEFA Cup gespielt mit Gladbach, ist jetzt in der zweiten Liga und spielt jetzt mit einer Mannschaft, die auf jeder Position überlegen ist, gegen den 18. mit 10 Mann und kriegt es nicht gebacken, da 3 Punkte zu holen.
Also ja, aber Hacking ist ja nicht derjenige,
naja, Hacking, wir reden ja gerade darüber, wie er neue Reize setzen kann. Also vor dem Spiel hat er ja anscheinend Minusreize gesetzt, weil so lang und unprofessionell, wie die Mannschaft da aufgetreten ist, und sorry, da kann man sagen, ja, die Mannschaft muss sich selbst in die Pflicht nehmen, aber ich sage jetzt einfach mal, der Trainer muss die Mannschaft da in die Pflicht nehmen und muss Reize setzen, und das tut er nicht. Und das ist so lahmarschig. Das ist so, diese ganzen Sprüche dann immer mit, ja, auch der 18. kann Fußball spielen. Ja, vielleicht, wenn die mal einen super Tag haben. Aber die hatten weder einen super Tag, noch haben sie mit 11 Mann gespielt. Also, das ist so, da finde ich, ist, wenn du, deine Frage war, was für Reize kann ein Trainer setzen? Eben nicht jetzt an einzelnen Stellschrauben zu schrauben. Muss man sich mal vorstellen, so eine Mannschaftssitzung nach dem 1-1 gegen den 18. zu 10. Da hat doch gar keiner Bock, auch nur zuzuhören. Da sagt jeder, ja, okay, machen wir beim nächsten Mal besser. Und du sprichst 10 Punkte an, weil natürlich alles kacke war. Also wenn du einen Reiz setzen willst, dann musst du die Mannschaft jetzt verdammt nochmal in die Pflicht nehmen, irgendwas Außergewöhnliches machen, aber nicht jetzt irgendwie konsequent jeden einzelnen Fehler aus diesem Schrottspiel analysieren.
Ja. Sehe ich auch so. Also die ersten 45 Minuten komplett verschlafen, inklusive dieser Wahnsinnsfehler da von Van Drongelen und auch Fein, der auch ein paar Patzer hatte. Also da kam jetzt alles zusammen, und das ist es dann eine Einstellungsfrage? Kann man das so ein bisschen ablesen an auch vielleicht in Richtung Zweikämpfen? Hast du da mal bei uns die Werte dir angeguckt?
Na, die Zweikämpfe, da waren wir natürlich nach dem Platzverweis deutlich überlegen. Wir hatten jetzt 70% Ballbesitz und 60% gewonnene Zweikämpfe. Also da würde ich die Spielstatistiken bei dem Spiel mal ein bisschen außer Ansatz lassen. Es hat sich aber wirklich, wie du schon gesagt, gezeigt, dass Adrian Fein hin und wieder wirklich die Orientierung verloren hat. Sich, glaube ich, einmal in der ersten Hälfte auch den Ball hat abluchsen lassen, wo dann der Gegenspieler 1-1 auf Fernandes zurennt. Da hatten gestern alle wirklich, wie Kai auch gerade gesagt hat, die professionelle Einstellung teilweise komplett vermissen lassen. Und Van Drongelen mit einer Zweikampfquote von 33% als Innenverteidiger, das ist auch in der Phase gerade nicht erstligareif. So, ich weiß nicht, ob es an der Doppelbelastung mit dem Stuttgart-Spiel und 120 Minuten liegt. Das darf eigentlich gegen den 18. und 10 Mann nicht als Entschuldigung gelten. Aber im Moment sollte sich doch der ein oder andere wirklich mal persönlich auch hinterfragen.
Ich finde irgendwie auch die Reaktionen so auf das Spiel unverständlich von den HSV-Verantwortlichen. Ich habe irgendwie nicht verstanden, warum das jetzt so wegmoderiert wurde. Ja,
genau.
Wenn du die vorne nicht machst, dann ist es manchmal so, dass du dann das Tor kriegst. Das waren auf jeden Fall, also Ken Zombie ist fast eingeschlafen im Interview danach, das habe ich mir noch angeguckt. Hat er gesagt, ja, das ist natürlich irgendwie, das sind jetzt gefühlt zwei verlorene Punkte. Also alle Phrasen, die du nach so einem Spiel raushauen kannst, kamen da. Und ich hätte da jetzt zum Beispiel gerne Adrian Fein gehört, der sich selbst am meisten, glaube ich, über seine Leistung geärgert hat, aber dann eben auch die wie ein Rohrspatz da geschimpft hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, genau, dass der ein paar tiefgehendere Punkte hatte. Aber das wird beim HSV nicht so kommuniziert. Ich meine, auf der einen Seite machen wir drei Kreuze, wenn in den Medien nicht so wilde Schlagzeilen sind. Und es war eben dann auch ein 1-1 auswärts bei Wiesbaden und jetzt keine Vollblamage, wie die Bild geschrieben hat. Und wir wollen jetzt auch nicht...
Wir wollen ja gar nicht hören, dass sie sich da in der Presse zerreißen. Es geht darum, wir haben das Gefühl, dass sie sich intern jetzt auch ganz sachlich hinsetzen und sagen, ja, wir hätten mal bei den Standards müssen wir jetzt besser aufpassen. Das ist doch auch,
so ist
oder
es.
Adrian muss jetzt mal einen besseren Tag haben. Du kannst doch nicht gegen den 18. verlieren, weil Adrian mal einen schlechten Tag hat. Gerade er, der bisher so gut überperformt hat, kann es sich mal erlauben. Das ist ein kollektives Mannschaftsversagen. Das
muss
dann
knallen intern.
Genau, die müssen aufwachen und das hast du angesprochen. Das beginnt mit Reizen vom Trainer.
Extern finde ich gut, dass es so ruhig ist, weil ansonsten in meiner Vergangenheit immer das Panik-P auf der Stirn.
Aber können wir davon ausgehen, dass Dieter intern das nicht so locker sieht, wie es...
Können wir nicht ausgehen, weil er ein sehr solider, sachlicher, konsequenter Trainer ist.
Aber ich glaube schon, dass er es intern knallen lässt. Man hat auch gehört, dass in der Halbzeit, die war wohl ein bisschen lauter als die Halbzeiten zuvor auch. Also da ist schon mal ein Ansatz da.
Wen knüpft er sich vor, glaubst du?
Die Führungsspieler. Ich glaube, er knüpft sich irgendwie. Ich glaube, er haut viele Floskeln raus. Ein Trainer so vom alten Eisen, der wird einmal irgendwie sagen: So, das geht nicht und wir müssen mehr dieses und weniger das. Und
da wünscht man sich so ein Kloppo.
Also, aber glaubt ihr nicht, dass er nochmal einzelne Leute anspricht? Also, ich höre schon raus, ihr habt so ein bisschen Rick van Drongel an den, jetzt auf dem Kicker.
Also, laut wurde er auf jeden Fall. Er wurde ja auch Samstag im Abschlusstraining nochmal ordentlich laut auf dem, da war nochmal freies Training und wo die Leute auch zuschauen konnten, hat er auch nochmal einige zusammengeschissen, weil das Tempo wohl auch dort schon zu wünschen übrig ließ. Und ich glaube, er hatte nach dem Abpfiff, da hat Skyman die Kamera auf ihn gehalten, einen recht roten Kopf gehabt, als er da seine Betreuer abgeklatscht hat. Ich glaube, der hat einmal in die Faust gebissen nach dem Spiel. Und ich glaube nicht, dass David jetzt groß was abbekommt. Ich glaube wirklich, es wird die Offensivabteilung wirklich ein bisschen drunter leiden müssen, dass die, wie wir schon gesagt haben, wirklich 30 Minuten Angriffe größtenteils in keinster Weise mehr sauber zu Ende gespielt haben.
Ja, genau. Also da fehlte so von außen, sah es so aus, fehlte so ein bisschen die Spannung. Einfach diese Dinger dann flach und hart reinzumachen und das zu Ende zu spielen. Ne?
2-0 und ruhig.
Und das macht einen so besonders sauer, weil ich meine, wir sind ja wirklich alle so, auch nach dem Spiel, so in der WhatsApp-Gruppe so, lass sie laufen, bis sie kotzen, die müssen leiden, die Jungs, weil man hat halt so dieses Gefühl, sie haben nicht alles gegeben und das macht dann ja am wahnsinnigsten.
Sie spielen unter ihren Möglichkeiten.
Unter ihren Möglichkeiten und so Larifari und wenn sie dann noch so blind 1-1 und sie dann noch vor den Kameras sind und sagen so, ja, das ist jetzt auch ein schlechter Tag hier gewesen, dann müssen sie halt bluten und das ist halt so das, was dann so hart aufregt und was halt besser werden muss.
Und ich drehe es mal ins Positive um. Du hast gegen Stuttgart, also dass man denen das ja eigentlich nur das Gute wünscht, du hast gegen Stuttgart zeigt die Mannschaft, wie gut sie da eigentlich in der zweiten Liga unterwegs
und wie
ist.
Effektiv
was für eine
können.
Geile Position sie in der Liga hat. Und jetzt hat sie die Chance und man gönnt ihr das nur, dass sie den Vorsprung ausbauen, dass sie eine geile Serie hinlegen, dass sie leichter geht's nicht als gegen 10 Mann gegen den 18. Also du sagst geil, alles geht und dann verhacken sie es. Also das
so bestes Beispiel, wie man es dann machen muss, Leipzig jetzt in den letzten beiden Spielen, ne? Dass du dann führst du 5-0 zur Halbzeit, kann ja mal passieren und dann sehe ich Nagelsmann, der die so heiß macht, dass sie dann 47. und 50. das 6 und 7-0 noch machen. Ne? Einfach weiterspielen, wenn du es kannst, warum nicht?
Also das ist aber auch jetzt genau für so eine Situation und wir sind ja noch nicht mal richtig in der Krise. Wir haben gegen Stuttgart 6-2 gewonnen und es ist aber gefühlte Krise gerade irgendwie, war auswärts schwach und Pokal verloren. Aber genau für sowas ist ja der Vorteil zum letzten Jahr. Letztes Jahr hatten wir Hannes Wolf, der keine Ahnung hatte, wie man damit umgeht. Der das noch nicht erlebt und hat da wahrscheinlich die falschen Schlüsse draus gezogen. Und Dieter Hecking und sein Team, die haben das halt schon die letzten 20 Jahre erlebt. Und du weißt ja, okay, irgendwann in der Saison wird es passieren, dass man mal zwei Spiele hintereinander verliert. Dann muss man das machen, das machen, das machen. Das darf man auf keinen Fall machen. Die Spieler muss man und so ansprechen. Mhm. Und da muss man jetzt halt darauf vertrauen, dass halt ein Jonas Bolt, dass dann Dieter Hecking mit seinem Co-Trainer und seinem Trainerteam das halt schon mal erlebt hat und halt wirklich die richtigen Schlüsse zieht.
Ich stelle mal ein bisschen in den Raum, das Problem ist auch, also die waren ja besonders stark, wenn als alle Spieler fit waren, ne? Und dieser Konkurrenzkampf so wahnsinnig war. Und der ist natürlich jetzt durch Verletzungen verschiedener Art so ein bisschen eingeschlafen. Und ich habe fast das Gefühl, dass es jetzt so schon wieder so eine gewisse Bequemlichkeit dann auch gibt, ne? Also im Mittelfeld hast du jetzt Hand, der verletzt ist. Du hast Jamera, wo ich neues gucken musste, wie eigentlich unser rechter Außenverteidiger heißt. Der ist ja jetzt verletzt, aber der kommt ja vielleicht dann, Bones, hilf mir kurz, aber ich glaube, der kommt zur Rückrunde eventuell wieder.
Genau.
Ne?
Ja. Also dann sollten auch Wagnummern und Jamera beide fit sein. Also
Nach Rai ist da jetzt gesetzt, die Decking hat auch gesagt, nö, das ist die Alternative und da gibt es keine zu. Das heißt, die sind alle auch nicht so richtig gezwungen, da was zu zeigen. Hinterseher, muss man sagen, ist jetzt auch mal wirklich in der Bringen schuld, hat dann aber auch keine Probleme, vor allem auch nicht von der Bank, weil Harnik dann auch verletzt ist. Also irgendwie fehlte da auch so der interne Druck.
Aber die Frage ist, wie schlecht muss denn Bobby Wood trainieren, wenn Hecking ihm überhaupt keine Chance gewährt?
Können wir nicht beurteilen, aber da vertraue ich jetzt mal dann auf Hecking, dass das offensichtlich so beschissen ist, dass er nicht mal da dann eine Möglichkeit kriegt, sich zu beweisen.
Genau,
Also das können wir ja nicht fordern. Also
ich würde auch nicht wirklich, wie gerade schon sagt, nicht von Krise reden, aber ich glaube, es sackt langsam so eine Erkenntnis. Auswärts reicht es gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Da gegen Regensburg schenkst du in der 83. Sieg her, jetzt gegen Wiesbaden. Und das sind immer so eine Dinge, wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass Hecking Momente hat mittlerweile, wo er sich einfach vercoacht, dass er gegen Regensburg und Wiesbaden diese Viererkette, die halbwegs sicher stand, aufbricht und meint, er muss in den letzten 5 Minuten einen reinschmeißen, der sich neu in dieser Viererkette im Bewegungsablauf, im Verschieben nochmal kurz in 5 Minuten reinfinden muss, um denn sich in diesen Spielen Lücken auftun, die dann von den Gegnern eiskalt ausgenutzt werden.
Also fassen wir mal nochmal zusammen jetzt so ein bisschen die kleinen Stellen, wo man aufpassen muss, ist, glaube ich, das Gefühl in der Mannschaft, dass der Trainer nicht immer zu 100% richtig liegt. Das ist so ein Ding, glaube ich, wenn das einmal im Kopf ist, wo man so denkt manchmal, ah scheiße. Dann die Schwäche bei hohen Bällen. Jeder hohe Ball, der reinkommt, ist momentan eine Zitterangelegenheit. Und diese Gegentoranfälligkeit bei Eckbällen. Man hat das Gefühl, wir können uns kaum eine Ecke erlauben, ohne eine große Torchance für den Gegner zuzulassen. Denn es war ja nicht nur das Tor, sondern auch die erste Ecke, die gleich irgendwie super gefährlich war. Und dann hatte Wiesbaden ja noch eine Ecke nach dem Ausgleich, wo ich noch gedacht habe, jetzt. Und wenn man das schon so im Gefühl hat, dann sind das auf jeden Fall Gefahrenherde, die du dann als Trainer coachen muss. Und wenn es ist, dass Sonny Kittel und Aaron Hunt von beiden Seiten 20 Ecken reinjagen und dann endlich mal da vernünftig verteidigt wird. Also einige Gefahrenpotenziale, trotzdem, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, immer noch Tabellenführer, 25 Punkte. Es ist ja auch kein im Vorfeld wäre es ja kein Weltuntergang gegen eine relativ formstarke Mannschaft 1-1 zu spielen auswärts, aber so wie es passiert ist und mit diesem Gefühl, die haben irgendwie das Ding eigenhändig verschenkt, das macht einen halt auch wütend und gegen Kiel wird es nicht einfacher, auswärts.
Ja, da bin ich mal richtig gespannt. Ne?
0-3 und 1-3 letzte Saison. Also bisher hat der HSV immer, wenn wir so ein bisschen das Gefühl hatten, jetzt könnte es mal schwierig werden, haben sie eigentlich geliefert, aber werden wir sehen.
Wobei die Störche angeschlagen sind. Ne?
Die Störche,
Saison. Also sind jetzt
gebrochene Flügel.
Ja, sind diese Saison deutlich schwächer als letzte Saison.
Ja, spielen 2-1 in Bielefeld, da aber auch gleichwertig gewesen. Also trotzdem eine gute Truppe. Aber stimmt, aber es ist eine gute Zweitligamannschaft, gegen die du immer auswärts verlieren kannst.
Ja, vor allen Dingen, das ist noch ein bisschen in den Hinterköpfen der Spieler drin. So, ne? Gegen Kiel sehen wir nicht gut aus, haben wir verloren, sind stark, unangenehm.
Ja, und super stark bei Standards, Kiel. Also
das ist bitter.
Genau, also es kommt uns nicht so richtig gelegen.
Auch,
deswegen
unglücklich übrigens, muss man sagen, der Kapitän, der Führungsspieler Aaron Hunt, jetzt großer Artikel in der Zeitung, dass er wohl in seine letzte Saison geht.
Das ist schon lange kein Führungsspieler mehr für mich. Also
ich bin da bei dir, aber die Mannschaft muss wissen, ist das ihr Führungsspieler und hat der gerade Probleme, sind sie angeschlagen?
Ja, durch 50% der Spiele gemacht. Also ich glaube, gerade gelesen von 54 Partien, 27 gespielt.
Aber warum kriegt dann so einer die Kapitänsbinde?
Gut, wurde vom Mannschaftsrat gewählt. Also das
spricht ja für Standing in der Mannschaft.
Natürlich hat er ein Standing. Und
aber es ist immer
Christoph
Kacke,
Moritz hat gesagt, regelmäßig derjenige, der im Training am besten kickt. Und wir haben das ja auch schon tausendmal gesagt. Wenn er nicht da ist, dann vermisst man ihn auch. Und Qualitäten unbestritten, aber dieses Verletzungsding ist wichtig.
Für mich reicht es auch nicht mehr wirklich für Hand, auch nur knapp. Ich sage, er macht nur noch ein paar Spiele diese Saison. Aber was irgendwie im Umkehrschluss fast ein bisschen bitterer ist, dass Rick von Drongelen die Kapitänsbinde bekommt. Und der kann aktuell auf dem Platz kein Kapitän sein, weil er muss erstmal sich auf sich selber konzentrieren. Und das ist halt so ein bisschen so wie Sakai die letzten Saisons.
Wahrscheinlich ist das der Grund, warum er nicht so gut spielt, weil er noch was on top zu seiner Leistung bringen muss.
Ja, oder irgendwie im Kopf dann halt blockiert ist. Also das ist auch, wäre besser, wenn das halt irgendjemand Erfahreneres ist, so sei es dann Harnik oder Moritz oder sowas, der das dann wegsteckt. Und
Pollersbeck.
Auch ein kleines Ding. Und dann Patzer können wir uns überhaupt nicht erlauben hinten.
Also eigentlich der Einzige, der es spielen könnte, da den Kapitän, wäre jetzt Leibold, würde ich es fast sagen. Ne? Ich
glaube, der ist am konstantesten.
War es von Nürnberg auch. Ja. Und ist, glaube ich, muss ja ein gutes Standing haben. Der liefert ja permanent ab, marschiert, bringt auch die besten Flanken rein. Auch noch ein Ding, was ich eigentlich unbedingt ansprechen wollte. Seine Standards, der bringt den,
mega.
Den gefährlichen Standard, über den wir vorhin gesprochen haben. Also Superman, kann man mal drüber nachdenken. Mit Rick mal sprechen, wobei ich nicht so ganz die Krise sehe, die ihr seht, aber mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Spielen. Also, Samstag geht's los, bin gespannt.
Was glaubt ihr quotentechnisch? Was sagt Tiffico zu Kiel?
2,25 müsste es eigentlich sein.
Ja, ich hätte 2,15, 2,10 gesagt.
Nach der Niederlage sage ich auch 2,10, 2,15.
2,0 nur.
Das ist
auf Sieg HSV 2,0.
Ein Skandal.
Freut mich, spricht für den HSV.
Macht objektiv keinen Sinn, da die Wette einzugehen.
Na, stimmt, ist auf jeden Fall. Aber dafür ist die Quote auf dem 4-1 von HSV bei 30.
Okay, das ist dann wieder...
Du hast am Samstag fast den gefühlten Jackpot geknackt, ne?
Ja. Das hast den Schein dir nochmal genauer angeguckt.
Der Nachbar hat es verkackt.
Ja, also Bremen hat ja lange geführt. Ich habe auf Sieg Bremen getippt und die haben mir einen 885-Euro-Schein, den ich für 15 Euro gekriegt hätte, also so ein Wunderschein, haben die mir echt mit ihrem Last-Minute-Gegentor verkackt.
Völlig zu Recht.
Also, was lernt man daraus?
Nie,
nie, nie auf Bremen setzen.
Und geil, dass Pauli noch unentschieden gespielt hat, auch geil.
Bis dann!